Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Ja,
oh, erstmal direkt die gedrückte Stelle, komm schon, ist jetzt ein paar Tage her, Mensch.
Ja, aber das bedrückt einen trotzdem, ne? Das ist super, super, ein sehr schlimmes Gefühl. Ich meine, Material kann man ersetzen, natürlich, aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, mein Kia EV6 wurde mir hier quasi vor der Haustür geklaut, ja, sprichwörtlich. Und ich bin schockiert, dass es mich auch getroffen hat letztendlich. Man denkt immer, es trifft die anderen. Das ist halt immer das Problem, egal ob Krankheit, egal ob Diebstahl, egal ob Lottogewinn. Ne? Aber ich bin ja immer ein positiver Mensch.
Hast du Lotto gewonnen oder was? Das hast du noch nicht erzählt.
Das würde ich aber auch erzählen. Ich denke schon, weil sowas kann man schlecht für sich behalten, wenn man irgendwie 100 Millionen schwerer ist.
Wenn der Tarek auf einmal mit dem Riemats vorfährt, das kannst du halt schlecht fahren.
Ja, genau. Keine Ahnung, womit ich dann vorfahren würde. Nee, aber
Also wir haben ja an dem Freitag, als es passiert ist, hast du mir gleich in der Früh geschrieben und wir haben dann kurz telefoniert und ich dachte, das ist ein schlechter Scherz. Also es ist echt krass, dass das noch ein Fall ist. Ich weiß ja, vor 2 Jahren war da ja eine größere Serie. Aber lass uns doch erstmal ganz kurz die Leute abholen. Worüber wollen wir heute allgemein quatschen? Und dann würde ich sagen, kommen wir nachher nochmal zu dem Diebstahlthema, oder? Wie findest du?
Ja, wir müssen jetzt nicht nochmal das alles ausquetschen. Ich habe ja alles im Video erklärt. Viel gibt es da auch nicht viel zu sagen. Aber wir reden heute über, was steht vor der Tür, wie immer natürlich, ne?
Genau. Dann quatschen wir über dein gestohlenes Auto.
Ja, und dann quatschen wir über, was haben wir gesagt, über, was war da nochmal an Themen? Der Ohrkett ist weg, endlich.
Da gibt es ein Update, genau. Und wir müssen darüber sprechen, was in der nächsten Woche so ansteht, weil das haben wir letztes Mal angekündigt im Podcast und haben überhaupt nicht mehr drüber gequatscht. Da kamen 1-2 Kommentare und da wollten wir drauf eingehen. Und ich würde sagen, wir starten, Tarek, noch bevor wir mit Was ist vor der Tür anfangen, mit zerstreiten wir uns jetzt? Ist der Podcast bald am Ende? Wie sieht es denn eigentlich aus?
Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist ein Kollegenschwein. Wir reden nie wieder miteinander. Und wenn wir uns in der nächsten Fahrveranstaltung sehen, machen wir es wie die anderen. Wir lächeln uns an und dann hinter dem Rücken.
Und denken uns hintenrum, was für ein Idiot.
Nein, also Jonas und ich, wir sind so Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, man kann doch mal ruhig andere Meinung sein. Und ich, hallo, ich bin so alt wie sein Vater, ich kann den mal anschnauzen. Und wenn ihr wüsstet, wie frech der mir gegenüber ist, eigentlich, ja. Ja.
Nee, wir wollten eigentlich den Podcast machen, um uns hier authentischer zu zeigen. Und jetzt tust du so, als würde ich hier hintenrum dir irgendwie noch frecher sein. Ja,
nein,
danke, Tarek.
Ab und zu lässt du aber den einen oder anderen Spruch schon mal raus, ne? Was mein Alter angeht. Ne?
Ja, es ist ja okay. Und wenn du dann im Gegenzug dazu in der Podcast-Folge raushängen lässt, dass du mich belehrst, ist ja okay.
Ja, klar. Manchmal muss das sein. Was sein muss, muss sein. So.
Ich finde auch. Und zu letzter Folge nochmal. Also wir hatten einfach unterschiedliche Meinungen, was das Thema angeht, dass man da den Stecker irgendwie entriegeln muss während des Ladens. Ich fand, da waren viele spannende Kommentare, auch so schon in Richtung, als würden die in den Kommentaren sich überlegen, wie kann man das dann technisch umsetzen? Weil da waren auch so Richtungen wie, wohin wird der Stecker geschossen? Wenn neben dem Auto steht, kannst du ja nicht da. Also fand ich ganz cool, in was für eine Richtung das ging. Und auch, dass unser, jetzt nicht Disput, aber schon unsere Diskussion im Podcast dazu angeregt hat, dass nochmal mehr Leute auch in den Kommentaren geschrieben haben. Und das finden wir cool, weil wir ja, ich weiß, also mir geht's so mit Donnerstag immer so gegen Mittag, schaue ich da mal rein, in welche Richtung gehen gerade die Podcast-Kommentare. Und ich finde das immer mega spannend, dann auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil wenn wir hier eine halbe oder eine Stunde reden, dann redet man sich auch schnell mal in Rage und bleibt so in seiner Linie und guckt nicht rechts, links, wie es irgendwie für ein Video wäre. Und dann das direkte Feedback zu kriegen, okay, was sagen die Leute draußen dazu, finde ich sehr cool. Und danke an der Stelle, dass ihr das da ja so gut einfach in der auch ja Diskussionskultur einfach macht.
Absolut, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das cool, sobald es nicht persönlich wird, sobald man nicht in die persönliche Ebene geht, beleidigend wird oder herablassend oder lustig machend, komme ich mit jeder Meinung klar, meine Lieben. Also ich bin in meinem Leben oft hunderten Menschen begegnet, die total anderer Meinung als ich waren. Und das ist auch gut so, dass sonst würde die Welt auch irgendwie gar nicht funktionieren. Man kann aber auch seine Meinung, wie soll ich sagen, vertreten, ohne den Gegenüber zu beleidigen, ohne sich lustig über den Gegenüber jemanden zu machen oder ihn klein zu machen. Und ich bin allgemein unter meinen Videos oder hier, also ich nehme das auch gar nicht mehr ernst, solche wenigen Kommentatoren. Ne? Mhm. Ich bin aber froh, dass wir echt hier so eine Plattform geschaffen haben, wo viele Vernünftige, viele, die bei über 90% liegen, schön diskutieren und schön ihre Meinung sagen und auch mit Vorschlägen kommen, ja, mit Lösungen kommen, wie in dem Fall jetzt zum Beispiel, finde ich super.
Voll. Und auch, dass es anerkannt und akzeptiert wird, also außer, dass wir natürlich den Podcast beenden, aber dass wir zwei auch nicht bei jeder Diskussion am
Ja,
Ende
eben.
in einer Ecke sehen müssen. So, wir müssen ja nicht bei A und B anfangen und am Ende stehen wir beide auf einer Seite, sondern wir können ja auch einfach uns austauschen und
Genau.
danach trotzdem auf unseren Seiten bleiben, aber wir haben uns einfach gegenseitig angehört. Und das ist ja allgemein so wichtig. Das finde ich ja auch in der Gesellschaft. Es ist immer gefühlt, haben immer alle das Gefühl, die müssen den anderen auf ihre Seite ziehen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja vielmehr darum, zu verstehen, was der Gegenüber will, sich gegenseitig auszutauschen, um immer wieder in den Diskurs zu gehen, um immer wieder auch ein Gefühl dafür zu bekommen, worum geht es den anderen eigentlich? Und ich kann
Genau.
am Ende des Tages mir denken, was für eine dumme Haltung, aber ich habe mich zumindest ausgetauscht und ich habe zumindest ein Verständnis dafür, warum der
Genau.
andere vielleicht genauso gerade denkt. Und das ist jetzt bei uns ja nicht fundamental unterschiedliche Sachen, so, da ging es um einen Stecker am Auto, aber ich fand, es war ein gutes Beispiel, um einfach so das mal aufzumachen und darüber zu quatschen, dass es halt einfach nicht immer sein muss.
Absolut, absolut. Aber Jonas, wer ist unser
Ja.
Kanalpartner heute? Ich freue mich schon auf die Frage
Heute
der Woche.
Maingau Energie ist heute unser
Ja.
Kanalpartner. Und zwar, die schicken uns, für diejenigen, die hier vielleicht das erste Mal mit beim Podcast dabei sind, die schicken uns jede oder alle 2 Wochen die Frage der Woche und wir können dann im Podcast drauf eingehen und ich öffne dann immer hier eine davor nicht geöffnete E-Mail, dass es für uns beide überraschend kommt. Und da kommt heute die Frage, hi Jonas, hi Tarek, hier kommt eure Frage für diese Woche.
Jetzt bin
Thema
ich gespannt.
Sound von Elektrofahrzeugen. Sehr gutes Thema.
Ja, na, bin ich
Wie,
der Richtige? Ich bin der
Entschuldigung,
Richtige.
und wir werden uns wieder unterscheiden. Wie wichtig ist euch der Sound bei einem Elektrofahrzeug? Welche Marke macht eurer Meinung nach den besten Job? Beim echten Motorengeräusch, beim simulierten Motorengeräusch, im Innenraum und außen bei Fußgängerwarnung bis 30 km/h. Also wirklich verschiedene Bereiche. Wie nimmst du es innen wahr? Wie nimmst du es außen wahr? Weil es gibt ja viele Autos, die das auch einfach so, da klingt es innen krass und außen hörst du gar nichts. Wir freuen uns auf eure Diskussion. Ich glaube, wir können den Podcast beenden. Das wird jetzt eine lange Diskussion.
Es werden noch neue Modelle folgen. Es werden viele neue Modelle folgen. Aber von all dem, was ich bis heute getestet habe und gefahren bin, von außen sowie auch von innen, der geilste und der beste und der gut gemachteste und der professionellste Sound, zwei Hersteller momentan. Porsche und Audi. Absolut. Weder Mercedes noch BMW noch sonst was. Porsche Taycan, Audi e-tron GT oder Audi allgemein, wenn du einen S-Line da hast oder zum Beispiel Audi A6 e-tron S zum Beispiel, ja. Und es wird ja bald auch den RS geben, übrigens als Elektro, schätze ich mal, aber wir dürfen nicht viel sagen, ne? Und die machen das super mit dem Sound. Du hast innen erstmal in dem Sound-Modus und was ich gut finde, jetzt kommt wieder so etwas, wo man Meinungen akzeptieren sollte. Und zwar, ich sage in jedem Video, man kann es abschalten. Und solange man es abschalten kann, dann lass mir doch meine Freude, lass mir doch meine Meinung, dass ich sowas gut finde. Aber nach vielen, vielen Leuten da draußen darf ich sowas noch nicht mal gut finden und die machen sich lustig darüber. Somit, da diskutiere ich noch nicht mal drüber. Aber ich liebe das. Ich war schon als Kind ein Captain Future-Fan, ne? Flash Gordon, das sind alles Sachen, Fremdwörter für dich, ich weiß. Aber ihr Leute, die in meinem Alter, die werden mich schon verstehen. Und oder dieser Schwertsound vom Luke Skywalker. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ein Kind der Ende 70er, Anfang 80er und ein Jugendlicher der 90er. Und da waren diese Sounds, Synthesizer, ich bin nicht umsonst New Wave-Fan, Depeche Mode-Fan und so weiter. Mich macht sowas an. Und wenn ein Elektrosound in einem E-Auto gut gemacht ist, dann macht mich das total an. Mein Kia zum Beispiel, der jetzt nicht mehr meins ist, sondern irgendwo in der Halde steht vielleicht, bei dem war das nicht gut, dieser Sound. Und dann gibt's Autos, ich hatte den Skoda Elroq RS, der hat auch so einen animierten Sound gehabt, aber er hat sich nicht gut angehört, ja. Und der Cupra Raval und der ID. Polo GTI sollen einen bekommen. Wir konnten die noch nicht fahren. Ich bin gespannt, wie sich das anhören wird. Oder ein anderes Beispiel, ein altes Auto, der das damals richtig gemacht hat, der Jaguar I-Pace, der hatte zumindest von innen einen super Beschleunigungssound. Da habe ich mich wie in einem Science-Fiction-Film gefühlt. Das kam dem Taycan sehr nahe. Und ja, das ist es. Oder wenn du aber so ein Smart Hashtag 5 nimmst, so, oder so ein Ioniq 5N, der eigentlich das geilste Sound der Welt verdient hätte, aber dann macht Hyundai so eine Spielerei davon, wie so ein Atari Game Boy.
Aber findest du das nicht gut? Weil das ist ja genau
Nein.
das, worum es
Nein.
im Endeffekt also vielen Leuten geht. Und du kannst ja da sogar unterscheiden, in was für eine Richtung der Sound gehen soll beim Ioniq 5N. Du kannst ja wählen, soll es nochmal mehr oder weniger sein, soll es mehr in Richtung Verbrenner gehen oder mehr futuristisch. Hätte ich jetzt gedacht, dass dich das voll abholt.
Nein, nein. IONIQ 5N, was ich an einem E-Auto am schlimmsten finde, dass das E-Auto versucht auf Brechen und Biegen sich anfühlen und anhören soll wie ein Verbrenner. Nein, Mann, das ist ein Elektroauto. Michael Jackson hat auch jahrelang versucht, anders auszusehen, als er ist. Das trotzdem, mein Gott, ein E-Auto ist ein E-Auto, okay? Und er darf ruhig so sich so anhören, sich so fahren und so aussehen. Okay, aussehen ist was anderes. Da kann man immer sagen, okay, Autos können neutral aussehen, Autos können speziell aussehen, wie auch immer. Aber beim IONIQ 5N finde ich es schade, dieser simulierte Verbrennersound. Es ist gut umgesetzt bei der Schaltung. Ne? Diese Motorbremsung, das ist gut, aber nein, das ist... Nein, warum? Warum soll er sich auf Biegen und Brechen so anhören wollen? Die echten Verbrennerfahrer, die auf solche Sounds stehen, die lachen sich tot darüber. Du holst sie damit nicht ab.
Ich glaube, es sind verschiedene Zielgruppen, weil ich kenne zum Beispiel Jamal, den ich dir auch schon mal erzählt habe, der den 5N hier fährt in Augsburg, der ja gemeint hätte, er wäre nie auf ein Elektro umgestiegen, hätte es nicht den 5N gegeben. Jetzt ist er aber an einem Punkt, nachdem er irgendwie seit 2 Jahren den 5N fährt, wo er sagt, er würde jetzt auch ein anderes Elektroauto nehmen, weil er sich jetzt mit den ganzen anderen Sachen identifiziert und sagt, das ist cool, aber er wäre zum Beispiel nie auf den Elektro allgemein, egal welchen, umgestiegen, wenn es nicht dieses Schalten und diesen Sound gegeben hätte. Und das finde ich spannend, weil er sagt zum Beispiel, dass er bis heute das Schalten fährt. Und wenn es da auch nur ein paar Leute gibt, die sagen, okay, deswegen steige ich um, dann hat ja das Auto was erreicht und du kannst ihn ja trotzdem auch leise fahren und du kannst ihn auch ohne Schalten fahren. Das heißt, klar, da ist viel Engineering-Aufwand dahinter, das überhaupt so umzusetzen, auch in der Perfektion, wie es Hyundai macht. Die machen es ja deutlich besser als Kia, meiner Meinung nach zum Beispiel. Zumindest wenn man das wirklich so in der Tiefe auch haben will. Aber das, also es kann schon helfen. Ich bin aber trotzdem bei dir. Ich würde auch sagen, meiner Meinung nach der beste Sound von außen ist der Taycan. Also was so Fahrsound angeht. Auch wenn man sagen muss, theoretisch braucht es ein Auto ja gar nicht in der Art. Also du hast ja... Das ist ja auch künstlich gewollt von Porsche zu sagen, wir haben bewusst diesen Sound und wenn, und egal wo du bist in der Stadt, dieser Sound kommt, du weißt, da kommt jetzt ein Porsche. Mittlerweile klingt der Macan auch ähnlich, aber du hast einfach das Gefühl, da kommt jetzt dieses Auto vorbei. Ich brauche im Innenraum gar keine Soundgeräusche. Ich bin echt froh, wenn es ruhig ist, brauche da nicht dieses Gefühl von wegen, da nimmt mich irgendwas mit, weil ich finde, das Auto ist ja, wenn es entsprechend jetzt gerade wie bei einem e-tron oder sowas, emotional genug, weil es die Beschleunigung hat, da brauche ich jetzt nicht unbedingt dann noch eine Unterstützung. Finde aber, wenn man das will, tatsächlich die Sounds von BMW recht cool, weil die ja auch sehr differenziert sind. Die sind ja von Hans Zimmer inspiriert, das heißt, oder von dem designt. Du hast da ja wirklich verschiedene Modes und hast dann auch so ein, nicht nur so einen Ton, der irgendwie hoch wird, sondern da wird wirklich dieses, der Klang wird immersiver oder wird halt mehr, je mehr du fährst. Das finde ich ganz cool. Was ich ganz schlimm finde andersrum, ist zum Beispiel bei Abarth. Also ganz ehrlich, dieses Fahrgeräusch, was eine Mischung ist aus Verbrenner, aber gleichzeitig auch irgendwie noch ein bisschen in Future Elektro, dann aber auch nur einen Ton hat. Also der klingt ab 50 km/h, als hättest du vergessen zu schalten, kann aber halt noch 100 km/h schneller fahren. Das heißt, und dann hinkt der einfach so. Und dann denkst du so, ja, aber das Auto kann ja noch mehr.
Schlimm.
Und das check ich dann immer nicht. Also da denke ich mir auch, das ist irgendwie an dem Thema vorbei. Was ich noch ganz nett finde, das wirst du ja jetzt wieder öfter hören, die ersten paar Meter im Fiat 500, dieses
ja, natürlich.
Diese Melodie, wenn die da läuft, das finde ich cool. Und ich habe jetzt gemerkt, als ich letzte Woche bei der Atto 2 Plug-in-Fahrveranstaltung war, beim Rückwärtsfahren macht BYD, zumindest beim Atto 2, jetzt auch noch irgendeine Melodie rein. Also es ist auch nicht mehr nur noch so ein Bing, Bing, wie man es früher bei Kia hatte oder wie es immer noch Mercedes-Modelle machen, wo du denkst, der parkt irgendwie ein Müllauto ein. Das ist jetzt mittlerweile auch mit einer Melodie und das finde ich ganz cool, weil das dann irgendwie auch so ein bisschen mehr hat. Kann aber natürlich auch schnell nervig sein, wenn du da dann irgendwie so eine Klimpermelodie noch mit drin hast. Aber das ist so, würde ich jetzt sagen. Aber ich schalte, egal welches Auto ich einstecke, immer die Töne aus, weil ich es echt nervig finde. Also weil ich dieses Künstliche nicht brauche und auch nicht verstehe, ehrlich gesagt.
Aber Jonas, das ist der Punkt. Ich akzeptiere deine Meinung, ich gönne es dir, ich lasse es dir und ich mache mich deswegen nicht lustig. Hauptsache, solange du das in deinem Auto abschalten kannst und solange ich das einschalten kann, ist doch alles gut, dann ist doch jeder zufrieden.
Voll. Ne? Aber du, ganz ehrlich, die Fahrgeräusche bis 30 km/h, gab es da eine Gesetzesänderung oder die sind doch weniger geworden? Früher hat doch jedes Auto so richtig penetrant bis 30 und bei 30 gab es wirklich so einen Cut und dann wurde es nicht mehr. Da muss sich irgendwas geändert haben.
Das ist mir auch aufgefallen.
Weil ich habe das Gefühl, dass es kaum noch Autos haben, weil ich hier suche mal die KI nebenher.
Renault 5 zum Beispiel. Ich bin letztens noch in Renault 5 gefahren, der hat das nicht. Also du hast kaum was gehört. Ne?
Ich verstehe das auch nicht.
Ja, keine Ahnung. Die ID3-Modelle früher, die hast du immer gehört, die hörst du aber, glaube ich, heute sogar, die sind leiser geworden.
Ja, genau.
Glaube mir, die ersten ID3-Modelle waren lauter.
Und ich weiß auch bei Tesla zum Beispiel, die hatten das ja erst die ganze Zeit nicht. Dann gab es irgendwann das Gesetz, du brauchst es. Dann hatten die diesen ultralauten Ton, wo ich damals mit unserem Model Y teilweise nicht mal hier rückwärts in die Einfahrt rein wollte, weil das echt sehr, sehr laut war.
Dieser Ton hört sich so an wie so ein Halbstaubsauger und halb UFO. So.
Ja, genau. Und dann haben die das ja, und dann haben die das irgendwann gedämmt, weil unser Model 3 hat einen viel, viel leiseren Ton jetzt. Okay. Und ich habe das Gefühl, manche Autos haben es gar nicht mehr. Aber ich gucke hier gerade, seit 2021 müssen die das bis 20 km/h haben.
Bis 20? Ich dachte immer bis 27 ja. oder so. Okay. Ich finde aber diesen Sound wichtig, also diesen Fußgängergeräusch, weil bei trockenem Wetter, Wetter im Sommer, wenn alle draußen sind, du hast Fahrräder, du hast Hunde, du hast Kinder draußen, also viele Geräusche, die sich dann vermischen, ne? Viele Umgebungsgeräusche, dann hört man dich nicht. Vor allen Dingen bist du manchmal in so engen Gassen unterwegs in Altstädten. Weißt du, wie oft es mir passiert, dass Leute dich nicht wahrnehmen von hinten, weil du eben mit Schrittgeschwindigkeit fahren musst erstens und du dann kaum Geräusche erzeugst. Wenn es nass wäre, würden die Reifen noch mehr Geräusche machen und so. Aber nein, da wünsche ich mir schon manchmal, dass das Auto von außen ein bisschen lauter wäre. Mhm.
Also das Auto muss maximal mindestens 56 Dezibel machen und darf höchstens 75 erzeugen, so als Referenz.
Weil du das gerade sagst, mit diesem, das in der Realität?
Ja, wahrscheinlich haben halt am Anfang mehr Leute angefangen, das lauter zu machen und haben jetzt geguckt, okay, dass sie auf die 56 kommen. Und höchstwahrscheinlich sind gerade bei Autos mit breiten Reifen dann die Abrollgeräusche so laut, dass du in eine ähnliche Richtung kommst und es gar nicht so sehr merkst. Aber
wie gesagt,
ich finde diesen Punkt, den du gerade hattest mit dem, wenn du von hinten an Fußgänger zum Beispiel ranfährst, das hatte doch der erste Nissan Leaf. Der hatte doch eine Taste, die du extra drücken konntest der Twizy war das. Der Twizy hatte eine Taste, die du drücken konntest, um bewusst nochmal so ein Avas zuzuschalten. Dass du, wenn du quasi hinter Leuten herfährst, nicht hupen musst oder so. Weißt du, manchmal in Fußgängerzone machst du irgendwie das Fenster runter und rufst du Entschuldigung, nur weil du im E-Auto kommst. Und das finde ich cool, wenn du da einfach nur die Option hättest, zu sagen, hey, du machst so ein wie eine Fahrradklingel oder irgendwas außen ran, so richtig Gamification-mäßig.
Fahrradklingel.
So
Klingeling.
Nein, nur per Software. Ne?
Oder also so ein Eismann-Geräusch.
Klingeling. Ihr legt dir einfach so eine Glocke ins Handschuhfach und wenn einer dich mal nicht hört, dann holst du die so raus und machst so. Oder so eine Kuhglocke, wenn du hier in Bayern unterwegs bist. Ja, aber das wäre doch praktisch, weißt du? Ja. Ich habe echt öfter mal, gerade so, wenn du innerstädtisch irgendwo einen Parkplatz suchst und so, und dann sind vor dir Leute und die hören es einfach nicht, weil du ja dann doch immer so ein bisschen so eine gewisse Grundrauschen, Grundlautstärke in der Stadt hast. Das wäre doch cool, wenn du das wieder hättest,
absolut,
dass du da auf
absolut,
dich aufmerksam machen kannst.
Ich habe diese Situation ständig hier in Köln, wirklich, ständig manchmal. Und das ist nervtötend. Aber gut, du darfst bloß nicht hupen. Sobald du hupst, bist du das A überhaupt.
Ja, und alle erschrecken auch voll. Und da denke ich mir auch gerade die dich nicht hören, sind ja meistens
immer diese.
Und es sind ja auch meistens ältere Menschen, die dich vielleicht einmal nicht hören. Ne? Und wenn du dir noch anhubst, das muss ja echt nicht sein.
Nee. Will ich aber auch nicht. Ne? Ich will ja auch nicht von hinten angehupt werden. Aber
voll.
Ja, gute Frage.
Ja,
jetzt haben wir das schon mal erledigt. Das wird dann nochmal viele Kommentare geben. Lasst jedem bitte seine Meinung.
Ihr schreibt bitte gerne mal rein, was euer bester Sound ist und vielleicht das auch eine Anregung, was fahrt ihr gerade und seid ihr zufrieden mit dem Sound oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Das
fände ich spannend. Weil ich finde es immer, dieses vorhin angesprochene Bing, Bing, finde ich immer am nervigsten, aber vielleicht sagt auch jemand, findet er gar nicht so anstrengend, deswegen.
Und nochmal für alle klarzustellen, ich bin kein Verbrenner-Hasser. Ich werde nie im Leben vergessen.
Her?
Nein, aber warum? Das letzte Mal, dass ich ein Ferrari 360 Spider gefahren bin, diese V8-Maschine mit Lenkradschaltung. Natürlich, ich habe sogar ein Video davon gehabt, habe ich aber alles gelöscht.
Natürlich, so ganz normal, so ja, natürlich bin ich den gefahren.
Jonas, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe jetzt. Die ersten Videos, meine erste
war ein M4 oder irgend sowas, oder?
Genau, das war ein M4 und dann war dieser Ferrari dabei, dann hatte ich einen Jaguar, Cabrio, diese geilen, wunderschönen Cabrios, dessen Name jetzt mir nicht einfällt, F-Type. Ist egal. F-Type, genau. Und die bin ich alle gefahren. Weißt du, wie ich damals zu diesen Autos kam? Ich bin an schönen Tagen in die Waschstraße gefahren und ich habe die Leute einfach angequatscht. Ich so, hey, ich würde gerne ein YouTube-Video machen, hast du mal Bock mit mir eine Runde zu drehen?
Und ja, da war irgendjemand dann mit einem Ferrari und hat gesagt, ja klar.
Ja, genau.
Hör auf.
Ja, und aber irgendwann, als ich dann infiziert wurde von der E-Mobilität und von diesem Fahrgefühl, also Elektromobilität ist immer noch für mich Hype Und dann habe ich meine alten Videos gelöscht, weil das zu meinem Kanal nicht mehr gepasst hat. Ne?
Aber wie hieß der Kanal damals?
Tarik Bay.
Und du hast den dann umbenannt in Elektro-Boys?
Elektro-Boy, genau.
Okay.
Elektro-Boys,
okay. Und genau. Hast du damals schon ein Elektroauto irgendwie mal durch Zufall da währenddessen mitgetestet oder war das dann erst danach?
Nein, nein,
okay.
Das
heißt,
kam
da war
danach.
Nicht so ein, da war kein, keine Ahnung, kein alter
damals
iPace,
gab's aber auch,
e-tron
damals
oder irgendwas.
Damals gab es nur den Nissan Leaf, der BMW i3, also damals war es noch zu
Tesla
Verfügung
dann wahrscheinlich,
stand.
Ne?
Genau. Ja. Das war allerdings, ich rede auch von 2017, 2018. Mhm. Ne? Und ich war aber auch, ich hatte auch keine Begegnung mit einem E-Auto, ich hatte auch keine Erfahrung, mhm. Das war ja der BMW i3, das ist meine erste Erfahrung und meine Infizierung innerlich, ja, mit diesem E-Antrieb. Und nee, aber das wollte ich sagen, dieser Ferrari, ich werde das in meinem Leben nicht vergessen und dann bin ich ein Mercedes AMG gefahren, dieses Coupé und ich bin wirklich alles gefahren, durch Bekannte, durch Leute und so weiter. Und ich stehe immer noch drauf. Ich sag's euch, Leute, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich in meiner Garage mindestens 3 solcher Fahrzeuge stehen, die ich dann sonntags bewegen würde. Ist so. Ist so. Ja. Und da müsst ihr mir meine Meinung jetzt auch gönnen und nicht sagen. Und aber dieser Ferrari, du steigst ein und dann schaltest du am Lenkrad und du drehst den Drehzahlmesser bis 8500 Umdrehungen hoch. Alter. Wunderschönes Gefühl und das ist nun mal Emotion pur und ich bin ja so ein halber Italiener, der in früheren Leben mal in Rom gewohnt hat mit Sicherheit und da geht mir das Herz auf und da geht mir das Herz heute noch auf, nur damit das nochmal klargestellt wird.
Den Ton, wie Tarik gerade den Ferrari imitiert, könnt ihr euch nach dem Podcast als MP3 runterladen.
Schade, Mann. Schade, dass ich das Video gelöscht habe. Aber 2 Videos habe ich noch auf meinem Kanal und zwar von
aber
meinen
alten Verbrennern. Hast du die gelöscht oder nur offline gestellt?
Gelöscht, leider. Ich hätte sie lieber
schade.
Offline stellen müssen.
Ja, ja.
Mein Z4, mein letzter BMW Z4, ein Reihensechszylinder, eine deutsche Ingenieurskunst, was die heute nicht mehr bauen können, meiner Meinung nach. Und dann mein Audi, ja, warum bin ich ein Audi-Boy? Ich hatte ein Audi TT Cabrio, 3,2 Liter, ja, mit dem V-Motor oder wie nennt man das? Auf jeden Fall 6 Zylinder. Und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Die sind aber noch online.
Von unseren Ausflügen in die ja, genau. Geräuschwelt.
Komm wieder zurück.
An der Stelle nochmal an mein Gau. Zurück zum Alltag. Waschel vor der Tür. Bei mir ist es relativ kurz. Wir haben gerade einen Enyaq vor der Tür stehen. Der wird nächste Woche auch erst getauscht. Der ist erst eine Woche da. Ein Enyaq Coupé als 85er. Wollte ich unbedingt mal noch ausprobieren, weil ich die Tage auch eine längere Strecke über Land unterwegs, weil ich mir dachte, wir fahren viel Autobahn, jetzt bin ich mal irgendwie über 300 Kilometer nur so Landstraße, Ortschaften gefahren und wollte unbedingt ausprobieren, wie das ist. Und heute kommt ein Zeekr 001. Da freue ich mich schon
super.
Sehr drauf. Der ist
super.
Nur 5 Tage da, aber mit dem komme ich am Donnerstag nach Frankfurt, wo wir uns wahrscheinlich treffen werden bei Skoda.
Ja.
Und da will ich unbedingt sehen, was der so macht, weil das ist so gefühlt ewig her, als wir den damals auf der Fahrveranstaltung gefahren sind. Und jetzt ist ja Zeekr seit Dezember in Deutschland und jetzt kann man die Autos auch kaufen und deswegen müssen wir die auch testen.
Super. Ich hatte den Elroq RS bis vor einer Stunde, der wurde abgeholt und gegen ein Enyaq RS getauscht, in der gleichen Farbe, mit den gleichen Felgen und der einzige Unterschied zwischen den beiden Autos, der Enyaq ist halt knapp 16 cm länger und hat 105 Liter mehr Kofferraum.
Aber ist der trotzdem Coupé spannend. Oder normaler?
Der normale, also Kombi.
Okay.
Und in diesem Mamba Grün. Dann habe ich das, wo ich jetzt drin sitze. Mit dem habe ich aber schon 1060 Kilometer gemacht. Wir waren damit in Paris. Das ist der Audi Q3 Sportback E-Hybrid. Das bekannte Plug-in-System, was mir super gefällt, was sehr gut umgesetzt worden ist. Aber ich wollte mal bei kälteren Temperaturen mal diese Erfahrung selbst machen. 1000 Kilometer mit einem Plug-in-Hybrid, voller Akku, voller Tank hin, leerer Akku, voller Tank zurück. Und unterwegs geladen, unterwegs getankt und so weiter. Spoilern? Näher möchte ich nicht. Ich lasse das mal im Video. Aber das Auto
wann kommt
hat sich,
das Video?
Weiß ich nicht. Ich habe viele Videos wieder im Petto. Ich hau die jetzt im Nachhinein da raus. Aber was ich sagen wollte, der hat sich besser geschlagen, als man denkt. Vor allen Dingen sagt man ja immer, wenn der Akku leer ist, braucht so ein 1,5 Liter TFSI-Motor ja die Welt. Nein, hat er nicht. Also der war schon effizient, muss ich sagen. Und Thema Akku war super, weil er hat von Köln bis nach Paris den Akku, ich bin in Paris mit 1% Akku angekommen. Überleg mal.
Cool. Aber am Ziel oder in Paris an sich? Oder konntest du dann in Paris auch noch
elektrisch fahren? Am Ziel. Ich hatte am Ziel 1%. Also das waren 498 Kilometer hin. Und das hat er super schön verteilt, wenn du das im Navi eingibst. Aber das erzähle ich dann alles im Video. Dann hatte ich bis vor ein paar Tagen noch einen Kia EV6 vor der Tür. Der steht leider nicht mehr vor der Tür. Und dann habe ich mein Problem-Audi wieder da. Und zwar hatte ich mal vor 2 Wochen den Audi A6 e-tron Avant Performance da. Er wollte nicht so laden, wie er laden kann normalerweise. Mit dem hatte ich echt starke Probleme. Wir hatten uns an dem Tag auch getroffen bei Aral, weißt du noch?
Du hast ja auch ein Video schon dazu gemacht.
Genau, und auch schon 70.000 Aufrufe. Und das Problem ist, Jonas, jetzt halte ich fest, das kann ich euch aber schon mal sagen, es gab einen Softwarefehler, beziehungsweise wurde die Batterie bei einer Hochvolt-Überprüfung in der Audi-Werkstatt mit einer falschen Software überspielt, so dass die Zellen gedacht haben, sie hätten weniger Kapazität. Überleg mal, Jonas, dass es sowas gibt. Das Auto dachte die ganze Zeit, der hat weniger Kapazität. Deswegen kam ich auch nur 300 Kilometer mit dem Auto damals. Und alle haben in den Kommentaren geschrieben, Tarek, das kann nicht sein, du hast nie im Leben den großen Akku. Du hast mit Sicherheit den mit dem kleinen Akku, den gibt es ja auch mit dem 75er Akku, den keiner hat.
Das heißt, der hatte die Batteriesoftware vom 75 oder vom...
Ungefähr, also so ähnlich. So ähnlich. Oder das Auto hat das gedacht. Das Auto hat es gedacht. Und deswegen wollten die Zellen auch nicht so schnell laden. Also ich habe so eine Erklärung von Audi, das lese ich im Video auch vor. Ja. Und das wurde dann aber wieder korrigiert. Und
du hast jetzt das Auto mit auch genau dem Kennzeichen?
Natürlich, absolut. Das identische Auto mit den identischen Felgen, identische Reifen, alles das gleiche Auto wiederbekommen. Und dann war ich gestern Abend unterwegs auf der Autobahn. Gib ihm, Jung. Ne? Und dann bin ich an die Ladesäule. Ja, Video kommt bald.
Okay, aber ich entnehme deinem Gesicht, dass es besser ist als das letzte Mal.
Wir haben uns wieder lieb. Okay, ja, sehr gut. Das ist ein tolles Auto. Ich liebe den A6. Lass mich noch mal eine Liebeshymne noch mal. Der A6 fährt sich so gut. Das ist so gut. Das Fahrwerk ist ein Traum, das Luftfahrwerk. Und noch mal mit seinem Sound, obwohl er nicht die S-Line ist, ne? Also die S-Variante ist. S-Line ja, aber nicht die S-Variante, weil der S, der hat noch mal einen stärkeren Sound. Naja, ist egal. So, das war's.
Tarek, lass uns kurz einen Ausblick geben, was so ansteht, weil wir haben das ja letzte Woche angekündigt gehabt und haben das dann irgendwie vergessen. Beginnen vielleicht letzte Woche, weil wir haben das so angeschnitten, du bist nach Paris gefahren. Warum warst du da? Darfst du das schon erzählen?
Neues DS-Modell.
Worum es ging. Okay, ja. Passt. Mhm, genau. Dann war ich letzte Woche bei BYD, bin den Atto 2 DMI gefahren, da kommt Mittwoch diese Woche, also kam gestern aus Podcast-Sicht das Video online, weil das
da
ist der günstigste.
Da gab es aber, glaube ich, keine Sperrfrist, oder?
Genau, da gab es keine Sperrfrist. Ich habe nur einfach gedacht, es war jetzt niemand aus der E-Auto-Bubble da und ich wollte mir jetzt den Stress nicht machen, hatte noch andere Videos. Und das ist das günstigste Plug-in-Modell, was du gerade in Deutschland kaufen kannst. Und das fand ich einen ganz coolen Aufmacher. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Ja, ich habe nochmal sehr lange mit den Ingenieuren gequatscht, was jetzt tatsächlich die Technik ausmacht und habe da einige Erkenntnisse mitgenommen. Und das ist vielleicht ganz spannend, BYD bringt jetzt Google Auto ins Auto. Oh. Also Android Automotive ist jetzt komplett bei BYD drin, ab den neuen Modellen, das beginnt mit dem Atto 2, da hast du jetzt Google Maps als Navigation, kannst Apps runterladen und alles weitere. Also das wird ein richtiger Change für die, weil die Software bisher meiner Meinung nach ja eher hinten nachstand.
Bescheiden.
Und jetzt hast du da eine YouTube-App, jetzt hast du da wirklich alles, was du brauchst. Also das ist krass.
Super. Ja. Also so wie wir es von Renault kennen oder von Volvo.
Genau. Fast 1:1, hast den App Store, hast die allen Funktionen, fand ich super.
Also das heißt auch die Ladeplanung, auch Ladefiltermöglichkeiten.
Das kann ich jetzt natürlich für den Plugin konnte ich das natürlich nicht ausprobieren, natürlich. Aber ich gehe davon aus, ich habe gefragt, die haben gesagt, ab einem gewissen Bestelldatum, weil die ja, das ist halt das Problem bei BYD, du nimmst ja meistens Autos, die eh schon auf dem Schiff sind und ich weiß nicht, wann das Produktionsdatum sein muss, ab wann das dann einsetzt, aber es hieß auf jeden Fall, dass das jetzt kommt.
Willst du über die Kosten mal reden, über die Preise?
Das Krasse ist, dieses Auto startet bei 35.000 Euro als Plug-in. Da hast du aber nur 8 Kilowattstunden Akkukapazität. Das ist ein Auto so groß wie ein T-Roc oder ein EV3 von Kia oder so, ne? Dass du so die Größenverhältnisse hast. Das Heftige ist aber, die starten zu Beginn mit einem Rabatt im ersten Quartal diesen Jahres von 11.500 Euro pauschal aufs Auto. Das heißt, du kriegst
von BYD aus.
Von BYD selber. Das heißt, du kriegst auf diese Karre, kriegst du die Basisvariante für 24.000 Euro. Und das verstehe ich auch nicht, wie die das, also natürlich, wie sie es machen können, ist mir klar, da wird subventioniert ohne Ende und das ist querfinanziert, dass die Hauptsache die Dinge an Mann kriegen, aber ich finde das richtig krass und der größere wird sogar noch günstiger, weil der startet irgendwie bei 38.000 Euro, da hast du dann 20 Kilowatt oder 19 Kilowattstunden Akku der kann dann auch ein bisschen schneller laden, allerdings nur AC laden, das ist das Problem. Aber, und das ist das Krasse, du kriegst da die 11.500 Euro und du kriegst ja auch noch on top die Förderung, weil der ist dann förderberechtigt und dann hast du halt da ein Auto, was dann irgendwie, wenn du voll förderberechtigt bist, bei 23.000 Euro startet.
Das ist
und das ist richtig verrückt.
Das ist
richtig krass. Und das ist wirklich, und das siehst du, also ich habe mir da die ganze eine Stunde Präsentation vor der Fahrveranstaltung angehört und es war wirklich so nach dem Motto, hey, wir haben letztes Jahr, haben die, glaube ich, 23.000 Autos verkauft, BYD in Deutschland. Und dann so nach dem Motto, und dieses Jahr starten wir. Und das war wirklich wie so ein Marschruf, so jetzt geht's los und jetzt greifen wir an. Und das war echt
aber
krass zu sehen, wie die das machen. Und mit, ich meine ganz ehrlich, mit so einem Preis. Und ich verstehe das auf der einen Seite gar nicht, weil du ja, die machen auch bei E-Autos gerade brutale Prämien, auch in einem ähnlichen Bereich. Also auch einen Atto 2 als rein elektrischen kriegst du, wenn du alle Subventionen hättest, irgendwie für 20.000 Euro Rabatt. Die weisen das so ein bisschen schwierig aus, weil die halt die staatliche Förderung mit reinrechnen, was du eigentlich nicht darfst, weil es nicht direkt abgezogen wird. Aber wenn du diese 6.000 Euro Förderung bekommen würdest, kriegst du bei BYD gerade knapp 20.000 Euro insgesamt. Das heißt, die fördern die E-Autos auch mit um die 14.000 Euro. Richtig wild. Und ich check nicht, dass sie das nicht vom Bruttolistenpreis abziehen, weil dann müssten sie ja weniger Einfuhrzoll zahlen. Hm. So ganz ehrlich, die zahlen ja die Zölle aktuell. BYD, ich habe es nachgeschaut,
zahlt 27%. Und geben dir dann den Rabatt erst hier.
Und zahlen dann den Rabatt. Das heißt, die zahlen auf dieses Auto, das kostet die 40.000 oder, keine Ahnung, Atto 2 startet, glaube ich, elektrisch bei 40.000. Dann zahlen die darauf ja 27% Zoll. Das heißt, die zahlen ja um die knapp über 10.000 Euro Zoll und geben dir dann nochmal 20 oder 14.000 Euro Rabatt. Also wirklich,
das ist einfach auch nur unter anderem der Grund, warum BYD momentan extrem Gas gibt bei den Plug-in-Hybriden, bei den DMI-Modellen, weil die eben zollbefreit sind, erstens. Und ich muss aber sagen, ich bin selbst persönlich, wir konnten die Autos ja fahren, ich bin überzeugt, aber wenn ich schon höre nur AC, dann ist das Ding bei mir raus, weil dann eignet sich das wieder nur, wirklich nur für Leute, die zu Hause eine Lademöglichkeit haben.
Vor allem einphasig AC,
oh,
das bedeutet, du lädst so aus mit irgendwie 3 kW.
Nee, das ist halt schon. Kann ich als E-Auto-Kanal überhaupt nicht dazu raten. Das war aber auch einer der Gründe, warum ich diese Fahrveranstaltung dann doch eher absagen musste. Hätten die jetzt, aber ich glaube, ich werde mir den neuen Atto 2, den gibt's ja jetzt auch mit der größeren Batteriekapazität.
Genau, mit knapp über 60 Kilowattstunden.
Genau, den werde ich mir bestellen, weil das wird dann für viele interessant, dank der Förderung auch wieder. Dank der Förderung wird jetzt auch alles interessant, Jonas, überleg mal, alles.
Voll. Ja. Aber haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was das mit den Leasingpreisen macht. Wenn ihr das nicht gehört habt, schaut da gerne mal rein in die Folge letzte Woche, weil das war wirklich spannend, da auch so ein bisschen zu sehen, wo sich das gerade hin entwickelt. Die Woche, Tarek, steht bei dir noch was an? Du fliegst heute weg oder morgen erst?
Wir fliegen morgen nach Barcelona, dürfen offiziell die offizielle Endversion des Cupra Raval filmen. Da freue ich mich sehr drauf. Nas kommt mit. Und dann sehen wir uns in Weiterstadt für den Skoda Enyaq. Aber lass uns das doch mal klarstellen. Skoda Epiq. Lass uns das doch mal klarstellen. Am 9. Februar, also heute, wo wir das jetzt aufnehmen,
wo wir aufzeichnen,
werden ungefähr im deutschsprachigen Raum so vielleicht 10, 15 Videos online gehen.
Nee. Ich habe vorhin mal geguckt. Das ist anscheinend doch wieder deutlich reduziert worden. Es sind gar nicht so viele Videos, die da online gegangen sind.
Ach, war das schon früh, heute Morgen? Ich dachte, das kommt heute Nachmittag.
Nee, ich glaube 9 Uhr oder sowas sind die alle online gegangen. Und es sind vielleicht, also es sind die üblichen Verdächtigen und es sind vielleicht 4 Leute da gewesen. Also es war Christa, es war Bernd, Thomas und Matthias Luft von Motorreport und die Autobild. Also es hält sich doch mehr in Grenzen, als man denkt.
Automotorsport kommt immer später mit den Videos.
Ja, genau, aber die werden auch definitiv da gewesen sein, das ist klar. Aber nur, dass man ein Gefühl dafür hat, wie viele Leute da waren. Das war wirklich eine relativ kleine Veranstaltung.
Naja, ist egal, aber lass uns das trotzdem mal klarstellen, was da ein bisschen schiefgelaufen ist, meiner Meinung nach. Wir haben ja erstmal eine offizielle Einladung bekommen von Skoda, da regen sich jetzt auch wieder viele auf. Ich sage Skoda. Und wann war das? Zum 12. Februar. Hey,
genau, 12.
herzlich Februar. Willkommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr den neuen Epiq statisch filmen dürft. Okay, super. Wir haben natürlich zugesagt. Ne, war ja alles wunderbar. Und dann kam es aber raus, dass andere Kollegen den schon fahren dürfen und filmen dürfen und mit den Videos auch schon am 9. online gehen dürfen, obwohl unsere Einladung erst am 12. stattfindet. Ne?
Also, Und muss man auch sagen, beide Male getarnt, also beide Male sind die Autos noch verhüllt. Beide Male darf man nicht alles zeigen. Ich glaube, das Interieur darf man ein bisschen zeigen. Das wird man aber alles erst vor Ort sehen. Aber zu uns hieß es, wir dürfen statisch ein getarntes Auto zeigen während Kollegen halt, und wir haben ja auch ein Embargo bis zum 16., glaube ich. Das heißt, wir haben eine Woche später dürfen wir dann online kommen mit dem gleichen Auto, aber halt statisch, was andere schon gefahren sind. Das ist irgendwie so, ja, es ist halt schwierig. Ich meine, wir haben das ja auch vor dem Podcast und währenddessen und davor und danach und wie auch immer schon sehr ausgewertet, wir zwei. Ich verstehe das, dass man bei Fahrveranstaltungen und gerade solchen Cover-Dingern nicht so viele Kapazitäten hat, nicht so viele Menschen einladen kann. Und ich verstehe dann auch den Ansatz zu sagen, okay, man macht nochmal eine Art Content-Day für Leute, die vielleicht nur Hochformat machen, wo jetzt die Aktualität egal ist, ob das jetzt nächste Woche online kommt oder heute. Bei einem Langformat-Video, wo es ja um den Inhalt angeht und wo
dann
es
darum geht, dann würde ich zumindest die Sperrfrist anpassen.
Ja, dann würde ich halt versuchen, in Weiterstadt, so es hätte ja gereicht, hätten die uns jetzt letztes Wochenende nach Weiterstadt gefahren, zu sagen, hey, sorry, ihr habt zwar nur einen Tag Zeit, das Video dann zu machen, Montag gleich ist Embargo, geht ihr halt online, aber ihr habt nochmal die Chance in Deutschland. Es ist natürlich nett, dass wir jetzt trotzdem dahin können, deswegen auch gar nicht jetzt da komplett nur negativ drauf schießen. Aber es ist halt schwierig, weil wir gehen dann beide nächste Woche Montag mit einem Video online, was die Leute halt schon gesehen haben und wahrscheinlich sogar, wo wir weniger zeigen können, weil ursprünglich hieß es, wir dürfen nicht fahren. Jetzt heißt es, vielleicht dürfen wir einmal auf dem Parkplatz hoch und runter fahren, keine Ahnung. Also ja, mal schauen. Das ist halt so ein bisschen schwierig.
Aber Jonas, wir haben hier nun mal eine eigene Community und es gibt nun mal da draußen auch tausende Leute, die Wert auf unsere Meinung legen. Und ich denke schon, dass es wichtig, dass wir das machen und dass wir nochmal unsere Meinung zum Auto sagen.
Absolut.
Wie wir das empfinden und so weiter. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach nicht dieses Coward foliert und so weiter. Ich finde es auch schade, dass die Hersteller jetzt mit dieser Situation neu beginnen, mit dieser Mode, dass man dann erstmal die Autos foliert zeigt, dann hat man eine Fahrveranstaltung, aber nur foliert und alles abgedeckt und dann darf man die Autos unfoliert zeigen und dann gibt es eine Fahrveranstaltung mit unabgedecktem Cockpit. Irgendwann sind die Leute dann aber auch genug. Ne? Also,
ja, also es ist ja wirklich jetzt seit Jahren schon, dass sich das deutlich mehr etabliert hat, dass man das so macht. Ich meine, Skoda geht jetzt zumindest den Weg, die machen dann nicht noch eine Präsentation für nur Interieur und dann nochmal eine für Außen. Ne? Das ist zumindest dann alles jetzt in dem drin. Ich verstehe schon den Ansatz, dass man sagt, okay, man will auch die Leute so ein bisschen bei der Stange halten und erklären, was noch alles kommt. Und ich meine, du kündigst irgendwann an, der EP kommt, auf der IAA ist er mal 3 Sekunden auf der Bühne gestanden, danach hörst du wieder länger nichts und dann willst du jetzt so schübchenweise erklären, dass dieses Auto kommt. Ich habe halt das Gefühl, dass viele Leute keinen Bock mehr darauf haben, sondern einfach sagen, hey, wir wollen das Auto sehen und fertig und wir wollen dann auch mehr Daten und wir wollen dann auch einen Mehrwert haben. Und das versuchen wir auch wir in Videos herzustellen, dass wir versuchen, Mehrwerte zu liefern. So, und das weißt du halt, dass das halt schwieriger geht, wenn du immer nur so kleine Tranchen an Inhalten präsentieren darfst.
Das ist für uns Content Creator oder für uns YouTuber, die Langformat machen, auch schwieriger jedes Mal. Was willst du da immer Neues dazu erzählen? Du musst ja den Leuten immer einen Mehrwert bieten. In jedem Video, was du zeigst, musst du ja auch einen, ja, es gibt ja auch einen Mehrwert. Okay, jetzt ist er unfoliert. Ah, er hat eine rote Farbe. Schön. Also, weißt du, und jetzt darf man sich das Cockpit anschauen. Wow, guck mal, da gibt es 4 Tasten. Finde ich ja auch gut. Ich meine, beim ID Polo fand ich das super, dass wir da uns reinsetzen durften, dass wir uns das Cockpit komplett anschauen durften. Vor allen Dingen die neue Retro-Funktion, wovon ich ein riesen Fan bin, ja. Aber gut, man kann das. Die Marketing hat sich verändert, die Welt verändert sich. Keine Ahnung, Social Media hat sein Senf dazu beigetragen. Mhm. Und ich denke, wir müssen halt die Situation so annehmen, wie sie ist momentan. Auch ihr da draußen als Zuschauer solltet ihr das so annehmen und euch weniger drüber aufregen für Sachen, die wir nicht selbst in der Hand haben.
Und ein Punkt, der mich daran halt immer noch so ein bisschen stört, ist das Thema, man wird ja bemessen an den Aufrufzahlen. Ne? Du wirst daran bemessen, ich werde daran bemessen, wir alle in dem Bereich. Genau. Und wenn du halt dann Inhalte, also wir haben jetzt dann doch nachgefragt, wie sieht's aus, Epic, kann man damit zur Veranstaltung, gibt es eine Möglichkeit, wir würden gerne das Auto von Beginn an zeigen. Und dann wird einem jetzt dieses Angebot gemacht, quasi das Auto noch zeigen zu können. Aber ich würde halt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Videos deutlich schlechter laufen, als die, die halt heute online kommen.
Natürlich.
Das heißt, wenn wir dann ran bemessen werden, wie ist unser Video gelaufen, dann kannst du ja schon sagen, schlechter als bei den anderen. Und damit ist die Chance, das nächste Mal mit dabei zu sein, geringer. Wären wir heute mit online gekommen, hättest du das im Ranking sehen können. So wie zum Beispiel, weiß nicht, bei anderen statischen Veranstaltungen, wo du dann einfach siehst, hey, die Videos laufen mindestens genauso gut, laufen besser als bei anderen. So, du hast einfach ein anderes Gefühl dafür. Du siehst, wo ist eine Gewichtung, warum wird vielleicht der eine oder andere Kanal hier oder dort gut bewertet und auch anerkannt für das, was er macht. Und das verfälschst du halt, wenn du eine Woche später erst online gehen kannst.
Ja, genau. Und das verstehen die meisten Zuschauer, wissen das nicht und die denken nur, oh, warum? Guck mal, der Stefan hat 30.000 Aufrufe, der Tarek hat nur 10.000 Aufrufe, ne? Aber die viele wissen nicht später, so in 2 Monaten, nachdem die Videos online sind, dass der Stefan aber eine Woche vor mir schon fahren durfte und online gehen durfte, ne? Also.
Absolut. Trotzdem freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt auf das Auto. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Modell, weil man ja auch auf der MEB-Plattform sieht, dass die Enyaq-Modelle und jetzt auch der Elroq ja sehr, sehr gut laufen, dass Skoda da allgemein anscheinend einen richtigen Weg geht, anscheinend die Leute gut abholen kann oder einfach gute Leasing-Angebote macht und die einfach die Modelle gut auf die Straße bekommen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt die kleine Variante davon aussieht, denn in wenigen Wochen können wir bei dir ja den ID. Cross als getarnte Variante fahren.
Genau, genau. Und da bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Mal gucken. Endlich mal die finale Variante dürfen wir jetzt auch nicht wieder. Das wird dann foliert sein, ne? Innen wird das abgedeckt sein, aber fahren dürfen wir immerhin zumindest. Ja. Ne? Und dann gucken wir mal, wie ist der Verbrauch ungefähr? Wie rekuperiert er? Wie fühlt sich das Fahrwerk an? Ne? Wie ist das Lenkverhalten?
Und ich meine, das ist ja auch viel näher an dem Konzept. Wir haben ja letzten Sommer das Konzept erst gesehen und jetzt siehst du dann quasi zwar foliert, aber die endgültige Variante und kannst dir schon so ein bisschen Reim darauf machen, wie nah ist das dran, weil die haben ja gesagt, dass du dann über 90% bist, dass der so aussieht. Und dann kann man wirklich schon mal schauen, ist es so, weil der ID. Cross kam ja sehr, sehr gut an. Das ist ja ein Segment, was gerade auch richtig gut funktioniert. Dann muss Volkswagen dann natürlich performen und dann zu gucken, wie ist es jetzt tatsächlich. Da bin ich echt gespannt und freue mich darauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Also das wird sowieso, das werden alles Erfolgsmodelle. Was haben wir letztes Jahr mal vor Weihnachten gesagt? 2026 wird ein Feuerwerk für die E-Mobilität.
Ja.
Und jetzt kommen sie alle nacheinander. Und wir dürfen bald auch den, was ist das nochmal gewesen? Den Renault Twingo nochmal fahren und zeigen. Und also das wird, diese Modelle, die werden auch nochmal viele Leute nochmal zur E-Mobilität bringen, meiner Meinung nach.
Ja. Du, bevor wir zu einem anderen Thema kommen, noch ganz kurz nochmal für MeinGo, weil die ja vorhin uns die Frage gestellt haben, da an der Stelle kurz der Hinweis, wenn ihr unterwegs seid, ihr bekommt in Europa 720.000 Ladepunkte über die MeinGo-Karte und seid damit eigentlich fast überall bedenkenlos abgedeckt, habt einfach als Backup, als universelle Lademöglichkeit die Karte im Geldbeutel mit dabei oder halt die App und innerhalb von Deutschland, ich gucke nochmal nach, 150.000, was auch wirklich viele sind. Und da hat man einfach eine gute Möglichkeit und danke an die kreativen Fragen diese Woche.
Ich danke auch für die Unterstützung und ich freue mich auf die nächste Frage, was demnächst kommt. Und eine MeinGo-Karte im Portemonnaie kann halt nicht schaden. Es ist nicht das Allergünstigste, darum geht's auch nicht. Es geht einfach darum, mal in Situationen schnell laden zu können für einen überschaubaren und transparenten Preis.
Genau, durch die Preisstruktur hast du da auf jeden Fall einen guten Überblick, was da gerade ansteht.
Genau.
Tarek, ich hatte am Freitag Besuch hier bei mir.
Okay, jetzt kommt's.
Ich habe letzte Woche, genauso spontan wie der Sieger jetzt diese Woche kommt, kam letzte Woche bei mir eine Mail ins Postfach vom Bayerischen Rundfunk, ob ich mich für eine Fernsehsendung Bock und Zeit hätte. Und ich so, ey, dachte, ist das ein Scam oder so? Und dann hat mich eine Redakteurin angerufen und die haben ein Format, das heißt im BR Quer. Das kommt immer, ich glaube, jede Woche oder alle 2 Wochen donnerstags. So eine Dreiviertelstunde, irgendein Format, wo die über irgendwelche aktuellen Themen sprechen. Und in dieser Woche soll es quasi unter anderem darum gehen, haben wir in unserem Leben nur noch Abos. Und dann haben die natürlich ein bisschen recherchiert und haben rausgefunden, hey, im Autobereich sind es ja auch ganz viele Abos und haben unter anderem mein Video gefunden, wo ich gesagt habe, dass wir unseren Assistenten abonniert haben und da ein bisschen drumherum. Und dann kamen die vorbei und haben quasi einen Fernsehdreh mit mir gemacht. Das fand ich sehr, sehr witzig, weil wir haben 4 Stunden gedreht und ich bin am Ende wahrscheinlich 2 bis 3 Minuten in diesem Beitrag.
Wahnsinn. Wahnsinn,
ne? Die haben hier bei mir im Büro gefilmt, wie ich eine Kamera einpacke und wie ich die Kamera am Auto festmache und haben mich gefilmt, während ich mich filme und wirklich ein Haufen so ein Zeug. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen, wenn ihr da Lust habt oder kommt, glaube ich, auch später auf YouTube. Aber was ich spannend fand, war, die haben in der Fernsehproduktion nur so um die eine Woche Vorlauf. Also die nehmen sich ein Thema, dann arbeitet sich ein Redakteur da rein und dann haben die meistens die Drehtage sogar irgendwie Anfang der Woche, wenn Donnerstag die Sendung kommt. Und ich dachte, sowas ist mit viel mehr Vorlauf und viel professioneller, klingt blöd, aber mit einfach längerfristig aufgezogen. Und das fand ich
voll spannend. Also mehr Recherche.
Einfach mal, Genau, und das fand ich voll spannend, einfach mal so zu sehen. Klar, es gibt Investigativformate, die dauern länger, aber für so eine eher tagesaktuelle Sache läuft es ziemlich schnell. Und ich fand es dann auch witzig, weil wir haben dann einige Sachen sogar mit meinem Equipment gefilmt. Das heißt, zum Beispiel haben die mich interviewt und dann hing meine eigene Kamera in der Windschutzscheibe während der Fahrt und dann haben die halt das Footage davon genommen. Und wir machen ja hier auf dem Kanal auch viele Fahraufnahmen und so. Und dann hatte ich denen das davor, weil wir ein bisschen gequatscht haben, gezeigt, wie wir das so machen und dann so... können wir das vielleicht, weil wir sind jetzt automäßig nicht so, und dann haben wir da echt mit meinem Equipment, habe ich dann dem Kameramann von denen mein Zeug gegeben, dann haben die damit dann Sachen gedreht. Also cool. Ich habe dann schon gefragt, ob ich am Ende im Abspann als Produktion mit drinstehe, aber da haben sie gesagt, nee, leider nicht.
Ich finde es schade, Mann, dass sie wenigstens deinen Kanal verlinken würden oder deinen Kanalnamen schreiben würden.
Die haben halt gesagt, weil es öffentlicher Rundfunk ist, dürfen die nicht werbliche Sachen verlinken. Also weil ich ja mit meinem Kanal Geld verdiene, können die das quasi nicht exakt so nennen. Dann dachte ich mir, das ist komisch, weil andere Firmen werden ja auch genannt. Weißt du, wenn jetzt irgendwo eben. Firmeninhaber von XY, aber da haben sie gemeint, genau. Nee, dürfen sie nicht. Die können aber, die nennen halt meinen Namen, also Jonas Tost steht dann irgendwo und dass ich halt YouTuber bin. Ich meine, wenn du das googelst, kommst du auch auf den Kanal, ja. Aber wie viele machen das dann, ne?
Eben, schade. Naja, egal, ist aber halt auch eine Erfahrung. Die Erfahrung hatten wir mit Nas auch, als wir damals auch einen Kiosk hatten. Und egal, lange Geschichte.
War die auch im Fernsehen?
Ja, Westdeutscher Rundfunk. Da gab es eine Reportage über fleißige Ausländer, die sich selbstständig machen und der deutschen Wirtschaft hier
Nein.
beitragen.
Echt?
Ja, sicher. Ja, klar.
Wann war das?
1900
irgendwas. Ach, krass.
Ja. Ja, ich meine, Selbstständigkeit. Also Thema war eigentlich eher Selbstständigkeit.
Aber überleg mal.
In den jungen Jahren, ne? Und naja, ist egal.
Das ja, aber krass, lange her. Weil überleg dir mal, stell dir mal vor, die würden heute eine Reportage machen über fleißige Ausländer, die hier arbeiten. Die würden sie ja zerreißen. Da würde ja jeder sagen,
ich sag kannst ja, du nicht. Also die ja, Welt hat sich so geändert.
Verrückt.
Die Welt hat sich geändert. Alles, was damals normal war, ist heute so, oh mein Gott, das haben sie wirklich gesagt. Oh mein Gott. Ich find's auch, naja, ist egal, komm. Bloß nicht dieses Thema aufmachen. Bloß nicht. Bitte nicht.
Wir haben noch dein Autoklau so ein bisschen offen gelassen.
Naja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Der EV6 wurde geklaut, ist weg. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ich wohne noch nicht mal in so einer Siedlung. Ich wohne nicht mal in einer Siedlung, die halt so, ich sag mal, ein Ghetto ist oder so, Brennpunkt oder so, ja. Ich meine, hier diese Ecke von Köln ist echt eine gute Ecke. Aber das bedeutet nochmal, und unter den Kommentaren habe ich hunderte Kommentare gelesen, dass den Leuten vor der Tür das Auto geklaut worden ist, im Urlaub, mit Gepäck oder das Auto gerade mal vom Händler abgeholt, 3 Tage später war das Ding weg. Also was das alles, was, man ist ja, wenn es einen selbst nicht betrifft, Jonas, du weißt das ja selber.
Ja, dann
bist du von der Sache, du hast keine Ahnung von der Sache, aber wenn du betroffen wirst, dann kriegst du halt von anderen Betroffenen diese ganzen Nachrichten und Mails und so weiter, dann denkst du, wow, was geht bitte schön da ab? Mhm. Das ist wie eine Krankheit, eine seltene Krankheit, die du dann auf einmal hast.
Ja.
Und dann machst du dich schlau, dann lernst du aber 300.000 andere Leute, die das auch haben. Ne? Und worüber man sich früher nie Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall blöd gelaufen, dumm gelaufen und ja.
Aber was ich so krass finde, und da will ich jetzt auch gar nicht Kia als Hersteller an sich anprangern, aber ganz ehrlich, es gab doch vor Jahren schon diese Serie, das war doch locker 1,5 Jahre her, dass wirklich auch in Berlin und der Ecke, in Brandenburg, reihenweise aktuelle Kia- und Hyundai-Modelle geklaut wurden, weil die ein Problem in ihrem Backend hatten, dass du quasi den Schlüssel imitieren konntest. Und das war doch ein bewusstes Problem. Und ich check echt nicht, dass man jetzt 1,5 Jahre später anscheinend immer noch ohne Probleme dein Auto klauen und von der App trennen kann. Und das ist ja das, was ich am wenigsten verstehe, dass du, so ganz ehrlich, als wir den Kia verkauft haben, musste ich dem norwegischen Käufer, also ich habe den nicht selber verkauft, sondern das Autohaus. Und das Kia-Autohaus hat das Auto nicht so zurückgesetzt, dass der Norweger seinen Connect-Dienst hinterlegen konnte. Und dann musste ich, nachdem der mich angerufen hat und wir gequatscht haben, weil der mich auch dann über Google gefunden hatte, musste ich dem über meine App noch irgendwelche Sachen freigeben, weil irgendein Abo noch lief und der deswegen das nicht trennen konnte. Das heißt, der konnte sein eigenes neu gekauftes Auto nicht zurücksetzen. Hätte ich das nicht gemacht oder hätte einfach gesagt, mir egal, ich habe das Auto verkauft, hätte der niemals seine Connectivity-Dienste nutzen können. Und das ist ja beim gleichen Hersteller. Und dann sagst du mir, dass du eine Benachrichtigung kriegst, dass dein Connect-Konto entfernt wurde und dein Auto weg ist. Das kann doch nicht sein, dass das so
kuriose ist. Das Kuriose ist, der Stefan von Nextmove hat ja, glaube ich, vor 7 Monaten, das Video wurde unter den Kommentaren verlinkt von Stefan selbst, hat ja vor 6 oder 7 Monaten mal das gebracht. Und zwar, dass in England die Leute einen Aufstand gemacht haben und dass Kia England und Hyundai und Kia in England wohl offiziell an einen Rückruf oder eine Softwareaktion oder wie auch immer krass. Gestartet haben, wo das dann vielleicht behoben worden ist. Aber in Deutschland war das, ist meiner Kenntnis nach, bis jetzt noch nicht der Fall. Alle sagen immer, wie kann es denn sein, dass es gibt da so einen Trick, du musst den Schlüssel 30 Mal drücken und dann rechts rum halten und dann links rum und du musst halt den Keyless Go deaktivieren und so weiter. Das, hör mal, wenn ich mein Auto kaufe, ich muss sowas nicht auswendig, ich muss keine Tricks kennen, ja. Ich schließe das Auto mit dem Schlüssel ab und dann gehe ich davon aus, dass der Hersteller dafür gesorgt hat, dass das Auto diebstahlsicher ist, dass eine Alarmanlage losgeht und was weiß ich was. Ne? Ich muss auch nicht mir irgendwelche Tricks merken, weißt du? Diese tausenden Kommentare, oh, du hättest doch bloß mit dem Schlüssel 30 Mal da drücken, dann hier rumdrehen und dies und das Keyless Go deaktivieren. Muss ich nicht mal. Und vor allen Dingen musst du das dann jedes Mal machen, damit du diesen Dieben das Leben schwerer machst. Und dann immer diese Kommentare mit AirTag ins Auto. Alter, diese Diebe, das ist das Erste, was die orten können, diese AirTags. Das nützt dir gar nichts.
Der AirTag, wenn du den im Auto hast, das dauert 3 Sekunden, dann zeigt es das ja, wenn ich Sarahs Schlüssel, ihr Hausschlüssel nehme statt meinem, zeigt es mir nach 3 Metern aus dem Haus an, ein AirTag bewegt sich mit dir. Na, dann suche ich doch das Auto ab, wo der ist. Das juckt doch keinen. Oder ich packe den in eine, irgendwo rein, weil kein iPhone in der Nähe ist, dann kann der auch nicht
mehr. Oder ich soll mir irgendwelche Alarmanlagen einbauen lassen von namhaften Herstellern für 2.000-3.000 Euro. Nein, der Hersteller, wenn ich 60.000 Euro für ein, ich als Beispiel jetzt, für einen Neuwagen ausgebe, dann gehe ich davon aus, dass der Hersteller dafür gesorgt hat, wenn ich das Auto abschließe, dass da keiner so leicht, zumindest so leicht rein kann. Natürlich kann man überall rein. Man kann alles aufbrechen. Man kann Tresore aufbrechen. Man kann jede Bank ausrauben. In Las Vegas gab es Raubzüge ohne Ende und. Da ist es auch sicherst und sicher und so weiter. Aber naja. Also Kia und Hyundai, da ist denen echt ein Patzer, die haben sich einen Patzer geleistet damals mit den neuen Modellen. Bei den neuen Modellen soll das nicht der Fall sein, nach dem Facelift.
Ja. Ja, ich bin ja gespannt, ob es da dann eine Änderung gibt, auch was die Versicherungen angeht, weil ganz ehrlich, als Versicherer würde ich das Auto ja brutal hochstufen, weil wenn du davon ausgehen kannst, dass das theoretisch einfach geklaut wird und gerade in deinem Fall, das Auto steht immer am gleichen oder an einem ähnlichen Platz vor der Tür, wenn du einen Testwagen in der Garage hast, ist natürlich einfach zu beobachten. So, die fahren 2-3 Mal die Straße lang, wissen, der steht da und in der vierten Nacht holen sie ihn halt. Also das ist ja ganz einfache Herangehensweise, wie Diebe halt arbeiten und da wird irgendwo ein Auftrag gelaufen sein, wir brauchen einen EV6 in mattgrau bitte und dann wird der geklaut, fertig.
Keine Ahnung, das ja ganz dann gibt es noch andere, die sagen, ja, die Akkus werden zerlegt und als Speicher verkauft irgendwohin, aber keine Ahnung.
Ja, als ob, da wird das Auto an sich einfach verkauft und fertig.
Keine Ahnung, naja,
aber shit happens. Tarik, der wichtigste Punkt, ist der e-tron schon gekauft?
Nein, den werde ich auch nicht kaufen, nein. Also, Leute,
ich habe so witzig, weil das waren echt die Top-Kommentare unter dem Video. Ja. Jetzt ist endlich Platz für den e-tron GT.
Nein. Das, mit dem Thema hatte ich eigentlich schon vor 3 Monaten abgeschlossen. Ich wollte den Kia EV6 ja auch behalten und ich war top zufrieden. Warum? Es macht einfach keinen Sinn für mich, vor allen Dingen nachdem der Luigi jetzt da ist. Ich habe ständig Pressefahrzeuge da und wenn ich mal 2 Monate kein Pressefahrzeug da habe, dann ist Luigi da. Weißt du, was ich meine? Ich werde jetzt zumindest dieses Jahr, spiele ich mit dem Gedanken, mir doch keins zu holen und nächstes Jahr und wenn überhaupt, vielleicht höchstwahrscheinlich kein gebrauchtes, wo ich wieder Batzen Geld in die Hand nehmen muss, sondern vielleicht was abonnieren oder was leasen oder keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht zweite Hand Leasing, das würde mir eher passen, glaube ich. Also kein neues Fahrzeug, sondern eher was Leasing-Rückläufer nochmal leasen, gibt es ja, ne? Und vielleicht mal in die Richtung. Vielleicht wird es dann aber ein gebrauchter e-tron GT in dem Fall, was ich dann für einen super günstigen Preis abschießen kann.
Und wenn der für 1 oder 2 Jahre nur mal da ist, ist ja auch cool, einfach mal zu fahren. Was ich halt in dem Kontext immer schwierig finde, weil dann natürlich, ja, es ist zwar versichert und Vollkasko und hier und da, aber was natürlich nicht einfach außer Acht lassen darfst, ist, du kriegst halt den Zeitwert. Und dein Auto ist halt für dich in dem Moment deutlich mehr wert, als was auch immer da jetzt getaxt wird. Und das ist halt echt schwierig, weil du, ich meine, da ist man jetzt, wenn man dann sagt, okay, du gehst danach ins Leasing, natürlich in einer glücklichen Situation und da ist es jetzt vielleicht nicht ganz so übel, aber wenn du jetzt einfach sagst, hey, du bist auf das Auto angewiesen, du hast dir irgendwann mal den Gebrauch wirklich zusammengespart und der hat halt jetzt einen Wertverlust, aber für dich ist es okay, weil das Auto, gerade der EV6 mit 800 Volt, mit der Ladezeit, mit dem Verbrauch, ja wirklich ein super Auto auch noch für die nächsten Jahre wäre, wo du ja auch gesagt hast, deswegen fährst du den noch. Und der dir jetzt geklaut wird und dann kriegst du jetzt vielleicht was sind es vielleicht 15.000 Euro, mal blöd gepeilt, von denen kannst du dir halt keinen neuen EV6 in dem Zustand kaufen. Und das ist halt, oder halt nicht neu, aber halt wieder einen gebrauchten.
Ich meine, ich werde halt so oder so einen Schaden davon erleiden, aber ich hätte es nicht verhindern können. Mein Gott, ne? Das ist einfach passiert.
Nein, natürlich.
Und ja. Ende. Deswegen. Ja. Jonas, ich muss leider auflegen.
Ja. Wir hatten noch eins, noch ganz kurzes Update zum ORA.
Ja, genau, erzähl mal bitte.
Und zwar zum einen, wir haben ja letzte Woche erzählt, dass dieser ORA 03 die Ladesäule da in Dasing am Supercharger blockiert hatte. Und ich bin dann nach unserer Aufzeichnung extra nochmal hingefahren, habe ein Reel gemacht, was mittlerweile, glaube ich, über beide Plattformen hinweg über 500.000 Klicks hat. Also richtig, ich glaube, allein auf YouTube hat es irgendwie über 450.000 Aufrufe. Dieses Short zu dem ORA, wie der da die Ladesäule blockiert. Und der stand, als ich hingefahren bin, schon nur noch mit dem Kabel dran, aber nicht mehr an der Ladesäule. Und das hatten wir euch auch extra nochmal eingeblendet in die letzte Podcast-Episode, weil Tesla anscheinend den Stecker von der eigenen Ladesäule demontiert hat und dann einen neuen dran gemacht hat. Das heißt, das Auto stand zwar noch auf dem Parkplatz, aber nicht mehr angesteckt. Und jetzt, vorgestern, war Rainer vor Ort und hat geladen und hat gesehen, das Auto ist weg. Und das heißt, ja, die haben anscheinend das Auto oder den Stecker abmontiert, damit dann das Auto abgeschleppt werden konnte. Und ich bin nochmal die ganzen Kommentare durchgegangen unter meinem Short und ich vermute mittlerweile fast, dass dieser ORA, also zum einen hat mir Jakob, der ehemalige Kameramann von Chris, geschrieben, dass er am 5.12. dort war und da dieses Auto schon stand und irgendwelche Leute hektisch ums Auto rumgerannt sind und nicht wussten, was sie machen sollten. Das heißt, der steht nicht seit Weihnachten da, sondern der stand jetzt über 2 Monate dort und hat diese Ladesäule blockiert. Meine Vermutung ist aber, weil es anscheinend Berichte gibt, dass ORA ein Kommunikationsproblem mit Tesla-Ladesäulen hat, ich denke, dass der nicht eine Sekunde geladen hat und wahrscheinlich deswegen auch gar keine Blockiergebühren angelaufen sind. Das heißt, der Fahrer, die Fahrerin, wie auch immer, wird versucht haben, dort zu laden. Der hat die Kommunikation nicht aufbauen können, dann gab es irgendein Problem und dann wird er nicht die Fernentriegelung gefunden oder nicht genutzt haben können. Und seitdem stand er dort. Das heißt, wahrscheinlich sind jetzt doch keine 3.000, 4.000, 5.000 Euro Blockiergebühr aufgelaufen, sondern vielleicht ist es überschaubarer. Ich würde trotzdem einfach gern von dieser Mietwagenfirma wissen, was da der Grund war. Das würde mich so interessieren. Also wenn jetzt nicht ein Short mit 500.000 Aufrufe dafür sorgt, dass sich irgendjemand von Europcar, Sixt, Herz, wer auch immer da verantwortlich war, einfach mal kurz bei mir meldet. Echt schade, weil das hätte mich wirklich brennend interessiert.
Das ist nämlich das.
Um für die Zukunft zu lernen. So, das ist ja ganz einfach. Ich würde einfach gern wissen, was war der Grund? War es was Technisches, was man Leuten an die Hand geben kann, die vielleicht in ORA fahren, wo vielleicht es helfen könnte?
Das ist genau das, was du gesagt hattest in der letzten Woche. Wir werden nie erfahren, was danach passiert ist. Ich finde das auch total schade. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, wer kommt für den Schaden auf? Was ist da genau passiert? War das ein Mietwagen? Wenn ja, wer bezahlt den Schaden? Wer hat ihn abschleppen lassen? Wer hat den Auftrag gegeben? Denn abschleppen ohne Auftrag geht schon mal gar nicht. Auch die Polizei braucht ja irgendwas, ne? Oder private Abschleppfirmen und so weiter. Irgendeiner muss das ja beauftragen und bezahlen. Und irgendeine Firma oder irgendwer am Ende muss für die gesamten Kosten aufkommen. Aber wir werden es nicht erfahren.
Irgendeinen Grund muss es gegeben haben, dass derjenige, der das Auto gemietet hat, einfach dann den hat stehen lassen und weggekommen sein. Weil haben auch Leute geschrieben, ja, vielleicht war es ein medizinischer Notfall. Also wirklich, das ging in alle Richtungen. Und das fand ich einfach spannend, in was für Möglichkeiten das dann alles gehen kann. Aber wir werden es leider nie wissen. Oder wenn, dann schreibt uns sehr, sehr gerne.
Ja, vielleicht ist ja in der Community jemand oder jemand, der in dieser Firma arbeitet oder wie auch immer. Oder wer kennt den Onkel und Cousin und
was weiß ich was. Oder ist in Dasing Abschlepper und hat ein Abschleppunternehmen und weiß, wo der hingegangen ist.
Ja, Jonas, war schön diese Woche.
War schön, Tarik.
Ich habe wieder zu tun. Es ist Montag und der Steuerberater will noch viele Unterlagen haben. Das Finanzamt. Also denkt dran, Leute, YouTube machen ist nicht nur ganz easy. Das Finanzamt macht immer so, hallo, komm mal her, hast du Money Money gemacht?
Und Buchhaltung macht sich ja auch nicht von selbst.
Oh, hör auf, ich hasse das. So, ich würde sagen, bis nächste Woche, ne?
Bis dann, danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. War schön.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.